Erzählturbine.
Ein Geschichtenpodcast.
Mit David.
Und mit Pete.
Guten Tag zusammen. Lasst uns starten in einen spannenden neuen Teil einer Geschichte.
Hallihallo, los geht's, alles sehr, sehr spannend.
Denn das ist, was wir tun.
Neigt sich,
glaube ich, dem Ende irgendwann. Sollte spannend sein.
Ja, cool. Dann leite uns doch mal kurz her, was wir zu enden. Mit Spannung.
Also um den Konflikt zwischen den Vampiren und den Blade Warriors, die sich halt nämlich irgendwie, also die Blade Warriors sind halt eine Kirchengruppe, Bande, Messdiener.
So eine Jugendfreizeit.
Die Vampire töten und das finden die Vampire nicht so geil. Und da wir halt die ganze Zeit schon die Geschichte von Betsy hören, die ja auch Vampirin ist und dann auch noch Königin der Vampire, findet die das auch nicht so geil. Und ja, das ist so, was so stattfindet im Großen und Ganzen. Jetzt gibt es noch irgendwie eine zweite Vampir-Töte-Gruppe, die wir aber noch nicht kennen, aber die das Gleiche machen wie die machen es genauso wie die Blade Warriors. Ja, das ist so.
Ja, pretty much.
Das, was Sache ist.
Man versucht jetzt rauszufinden, wer es halt ist. Und und alle laufen im Prinzip wie aufgeschreckte Hühner durch die Gegend und beschuldigen sich gegenseitig und so weiter und so weiter. So, einen Plot hast du so ein bisschen unterschlagen, der jetzt ein bisschen wichtig wird, nämlich die Marie-Geschichte. Marie, das ist ein Geist und Betsy, weil sie special, special, special ist, weil das Buch der Toten es prophezeit hat. Was dafür sorgt, weil sie diese Fähigkeiten hat, dass sie deswegen die Königin ist. Sie hat halt festgelegt, dass sie Geister sehen kann und das tut sie halt auch. Und sie hat jetzt halt Marie, jetzt, ne, die geistert ja schon jetzt das ganze Buch irgendwie durchs Haus. Und die hat sie jetzt befragt und kennengelernt und so weiter und hat jetzt auch die anderen sehend gemacht, dass die sehen jetzt Marie auch. Das kann Betsy dadurch tun, dass sie an die Hand nimmt und sagt, da steht doch Marie. Und dann sehen die sie auch und jetzt befragen sie alle und haben halt rausgefunden, okay, die Marie ist hier im Haus gestorben, indem ein böser Mann sie die Treppe runtergeworfen hat und ist im Vorgarten begraben und sie spukt deswegen rum, weil sie auf ihre Mama wartet. Ganz schlimme, dramatische und tragische Geschichte. Mhm. Also haben wir jetzt diese zwei großen Handlungsstränge, ne? Wer bringt die Vampire um und wer ist Maries Mama? So, ein paar Tage später kommt es halt wieder mal zu dramatischen Szenen, ne? Im Haus, also in Betsys Villa, ist wieder mal ganz alles turbulent. Blade Warrior schreien durch die Gegend, Sinclair schreit Blade Warrior an, Blade Warrior schreien Sinclair und Tina an. Alle sind voll genervt und ne, wer hat jetzt hier wen umgebracht und bla bla bla. Und Betsy hat keinen Bock mehr. Ja. Also geht Betsy, was sie dann immer macht, geht halt weg, geht in ihr Zimmer, will schlafen und auf einmal stürzt aber Sarah, das ist eine der Fremdvampire, die wir schon kennen, stürzt in ihr Zimmer, weil sie irgendwas mit Betsy klären will und bricht sofort in Tränen aus und dreht komplett durch, weil sie jetzt mit Betsys Hilfe Marie sieht und Marie ist ihre Tochter. Denn, wie wir schon mal erfahren haben, Sarah hat mal, also deswegen hasste sie das Haus, hat mal als Dienstmagd in diesem Haus gearbeitet. Stellt sich die ganze Story raus, der böse Mann war Nostro, der hat nämlich Sarah gemacht. Und der hat eben auch Marie quasi die Treppe runtergeworfen.
Oh.
Ja. Und jetzt kommt's für den Leser und auch jetzt, ich hoffe, für dich zu einem sehr überraschenden Plot-Twist. Denn nachdem Sarah sich jetzt ausgeheult hat, hat sie eine Bitte an Betsy. Und die liegt total auf der Hand. Sie soll sie nämlich bitte fällen.
Nostro töten?
Nee, der ist ja schon tot. Sie soll sie töten.
Warum?
Damit sie mit ihrer Tochter vereint ist, weil offensichtlich gibt es ein Leben nach dem Tod.
Aber wahrscheinlich nicht für Vampire.
We don't know.
Ja, eben.
Ja, aber das ist etwas, das habe ich bis jetzt so ein bisschen unterschlagen. Und das ist nämlich so, das wird auch in den Büchern eher angedeutet als wirklich ausgebaut. Betsys Erscheinen ist so ein bisschen komplette 180-Grad-Wende in der vampirischen Metaphysik. Denn die Annahme, dass Vampire keine Seelen haben, das war so der Standardglauben bis dahin. Und jetzt kommt aber Betsy um die Ecke, die halt in allem ungewöhnlich ist. Ne? Die hat keine wilde Vampirphase, die ist sofort super stark, bla bla bla. Und ist halt Königin der Vampire und damit auch irgendwie religiöses überhaupt. Und die sagt halt, natürlich haben wir eine Seele. Wir können uns entscheiden, ob wir Blut trinken. Wir können auch in Schuhläden arbeiten. Nein, können wir nicht. Watch me. Ne? So.
Naja, sie kann das. sie kann das.
Ja, und sie legt jetzt halt fest, Vampire haben eine Seele. Und tatsächlich ist das...
Also funktioniert das nicht.
Naja, also, ist halt alles unklar. Und was jetzt hier zählt, ist halt, was Sarah glaubt. Und Sarah glaubt jetzt halt Betsy. Und das ist auch tatsächlich Sarahs Argumentation gegenüber Betsy, die überhaupt gar keinen Bock hat, irgendjemanden zu fehlen.
Ja, ja, dass sie das glaubt, das ist ja alles gut. Und es wäre jetzt auch sicherlich nicht das Schlechteste, wenn man dann als Geist wiederkommt und mit seiner Tochter zusammen irgendwie rumgeistern kann. Klingt auf jeden Fall nach einer guten Zielsetzung. Aber das Problem, die will doch mit ihrer Tochter vereint sein.
Ja, aber schon jetzt im Jenseits. Also die Hoffnung ist, wenn sie jetzt auch stirbt, dann ist der Anker für Marie gelöst und beide verschwinden im Nirvana-Himmel, whatsoever.
Okay, jetzt sind da, haben wir, also klingt nach einem guten Plan, der hat aber halt ein Problem.
Ja.
Also es ist ja schön, dass sie halt diese Annahmen getroffen hat und sich sagt, naja, weil wir jetzt hier Betsy als Vampirkönigin haben, glaube ich, dass wenn Betsy sagt, dass wir eine Seele haben, dann haben wir eine. Aber halt nur, weil jemand sagt, das ist jetzt so, macht es das halt nicht zur Wahrheit. Also das heißt nicht, dass es stimmt. Also es kann sein, sie wird gefällt und ist einfach tot.
Ja.
Weg. Und was wir auch gar nicht wissen, ist, ob es ein Jenseits dann gibt.
Richtig. Das jetzt wissen wir alles nicht.
Jetzt löst sich ja vielleicht der Anker und es gibt diese Anker und dann macht es Puff und die sind beide weg. Oder nur eine von beiden ist weg.
Ja.
Das ist halt schon ein risky play.
Da
weil ich meine, es gibt auch sehr viele, es gibt durchaus viele Leute auf der Erde, die ja auch behaupten, es gäbe eine Seele und ein wundervolles Jenseits, wo du dann halt nur reinkommst, wenn du halt zufälligerweise an die Regeln unserer Gruppierung geglaubt hast und dich daran gehalten hast. Aber es sagt ja nichts darüber aus, dass es wirklich so ist.
Das ist völlig korrekt.
Gar nicht.
Und das ist jetzt halt auch genau die Art von rationaler Erklärung, die Leute wie Sinclair versuchen und so. Aber nichts zu machen, Sarah will das. Und sie sagt, Betsy, du schuldest mir das, es ist deine Verantwortung als Königin, however. Und ja, es ist tatsächlich...
Ist das so ein Dauerding, was man immer einfach sagen kann? Du bist Königin, deswegen musst du das halt, weil ich mir irgendwas Witziges ausgedacht habe, dann musst du das jetzt machen?
Ja, also es wird auf jeden Fall regelmäßig versucht. Und ja, tatsächlich ist die Argumentation dann immer so, ich habe Hunger auf Burger und deswegen musst du mir jetzt Burger machen, denn du bist die Königin. Tatsächlich versuchen das Leute. Das klappt oft nicht, aber das liegt dann oft daran, dass sozusagen Betsy und Sinclair und Tina, die sind ja so ein bisschen das Entscheidungsgremium, wenn die sich einig sind, dann klappt es nicht. Wenn die sich uneinig sind, dann kommt es darauf an, worauf Betsy Bock hat. Also dann ist es halt ein Coin-Toss. In diesem Fall lässt sich Betsy letztendlich überzeugen. Tatsächlich ist es auch so, Sinclair versucht halt diese rationale Argumentation und Tina ist so drauf, die hat halt schon ein Stuhlbein abgebrochen, ne, als Sarah das sagt. Was hauptsächlich halt daran liegt, dass Tina im Prinzip so eine Ultralibertäre ist. Die sagt halt, okay, wenn die das will, dann machen wir das. Ist halt ihre Verantwortung. Dafür ist sie quasi eine erwachsene Vampirin, die darf das selber entscheiden, auch wenn ich das für dumm halte.
Ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja, grundsätzlich haben wir uns darauf geeinigt, dass erwachsene Menschen Entscheidungen selber treffen dürfen, auch wenn die dumm sind. Also das ist ja jetzt durchaus gängig.
Ja, wir machen halt an oft sinnvollerweise eben noch die Einschränkungen, aber die trifft halt in diesem Fall nicht, dass wir die Konsequenzen für Dritte beachten. Also wenn du jetzt
entscheidest... Ja klar, aber natürlich.
Ne, das ist, ja, aber das
logisch,
ich habe halt oft den...
Ja gut,
das ist jetzt logisch. Das scheint mir das aktuelle Problem in Staaten zu sein. Das sollte nicht verstehen, dass ihre Freiheit da endet, wo sie die Freiheit anderer einschränkt.
Ja, das versucht man ja immer irgendwie zu verschieben. Nicht nur in den Staaten, das versucht man ja überall und immer und viele und alle, dass du halt guckst, wie weit du halt dann gehen kannst, weil du dir dann sagst, ja, aber mein Anliegen ist ja gerade wichtiger als das Anliegen der anderen und deswegen wird das schon okay sein. Das ist jetzt auch nicht untypisch, aber das wird dann ja regelmäßig sanktioniert.
Ja, ist halt, du änderst halt die Regeln der Sanktion.
Ja, das stimmt. Ja, natürlich, wenn du natürlich die Regel änderst und sagst, jeder darf machen, was er will und da kannst du halt nichts gegen tun. Dann hast du die Regeln dahingehend geändert und dann prügelt man sich halt mehr.
Ja, so. Hier ist das aber glücklicherweise nichts, was man zu bedenken hätte. Es ist tatsächlich einfach nur, sie will jetzt halt gefehlt werden. Betsy zögert und zaudert halt, wie wir das von Betsy erwarten können.
Aber es hat ja schon auch Konsequenzen für Dritte, weil du sagtest, dass in dem Fall trifft das nicht zu mit den Konsequenzen für Dritte. Hat es ja schon.
Ja, aber nur dadurch, dass Sarah nicht mehr da ist in dem Sinne, ne? Es ist, verliert jetzt niemand Vermögen oder sein eigenes Leben oder so.
Nee, aber auch, dass irgendjemand sie...
Ja, okay.
Nee, aber irgendjemand muss sie halt umbringen.
Und das ist jetzt das Rational, weswegen sie sagt, okay, es muss die Königin machen. Ne, dafür ist die Königin. Die, der kann man besondere Verantwortlichkeiten auflasten. Die ist ja kein Otto-Normal-Vampir. Ne? Die ist ja jetzt Sondervampir sozusagen. Und deswegen kann man ihr das zumuten. Das ist jetzt die Argumentation.
Stimmt.
Wir haben das früher zum Beispiel mit Beamten gemacht. Ne? Also bevor irgendwie hier die Superkonservativen aus Bayern die Regeln geändert haben, war es ja extrem schwer, den Beamten zu beleidigen. Bis weit in die 2000er hinein. Dann wurde das Gesetz geändert. Und da war genau das die Argumentation. Ne? Man sagt, okay, ihr seid ja Funktionsträger, ihr müsst halt besonders viel aushalten. Also was man den Normalbürger nicht zumuten kann, das kann man euch zumuten. Das war die Argumentation. Das wurde halt irgendwann geändert, weil Konservative und Rechte halt auf Autoritätspersonen stehen. Aber das ist auch hier jetzt eben genau die
Frage. Gut, jetzt finde ich aber auch tatsächlich die Argumentation, man darf... weiß ich nicht, Feuerwehrleute mehr beschimpfen als andere Menschen.
Ach so, entschuldige, ich habe mich unplausibel, Feuerwehrleute sind nicht betroffen, es ging explizit um Polizisten.
Okay, auch dann weiß ich nicht, ob jetzt Polizisten sich mehr beschimpfen lassen müssen als andere.
Ja, in so einer aufgeheizten Situation rutscht so ein Hurensohn oder sowas schon mal raus, ne? Und wenn das jetzt direkt noch auf deine Strafe draufkommt, wo du ja immer, also in der Situation eh schon eine Anzeige wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt hast, ne? Sobald du nicht einfach so hundertprozentig Ja, Sir sagst.
Ja, finde ich, also würde ich jetzt nicht sagen, dass das häufiger.
Ja, ich finde schon, dass sie mehr aus, also dass denen mehr zuzumuten ist und dass die mehr aushalten müssen. Ich erwarte auch von denen mehr Disziplin.
Ja, tun sie ja auch, also finden sich ja auch dann, also wir müssen sich halt immer auch unterscheiden zwischen Polizisten und Bullen.
Das war mir jetzt in der Fachkarriere der Polizei gar nicht klar, die Unterscheidung.
Ach so, doch, gibt es. Ist eine ganz klare Unterscheidung, und zwar sind Polizisten sind halt eben jene, die halt diesen Job machen, der durchaus wichtig ist, den wir brauchen und die diesen Job halt gemäß aller Regeln und dem eigenen Gewissen verpflichtet und so weiter vernünftig ausüben. Das sind Polizisten.
Mhm, okay.
Bullen sind halt einfach die Wichte, die gerne Macht ausüben.
Ah, ja,
jetzt kann man das halt nicht immer, jetzt kannst du das halt nicht immer, ne? Also das ist dann der Typ, der, wenn er dich in der Straßenkontrolle angehalten hat und du nicht sofort irgendwie spurst, dich gerne aus dem Auto rausziehen würde, um dich zu tasern. Das sind halt eben jene.
Okay, ja. Ist eine sinnvolle Unterscheidung. So,
jetzt würde ich gerne dann die Regel einführen, dass wenn dir irgendwas Fieses rausrutscht, während du halt einen Bullen vor dir hast, dann ist das halt okay. Bei Polizisten halt nicht. Das weiß man halt vorher halt nicht.
Das ist halt schwierig, ja. Deswegen sollten die Badges tragen.
Ja, das Problem in dem Punkt ist, dass du, also ich finde nicht, dass man auch in einer aufgeheizten Situation eher irgendjemanden beleidigen muss. Also schon gar nicht in irgendwelchen, ne? Also jetzt könntest du das ja auch weitertragen und sagen, Chefs müssen mehr aushalten. Also kann ich die auch beleidigen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ja Beleidigungen, wenn du nicht Beamter bist, gerade eben nicht Polizeibeamter bist, gar niemanden interessiert.
Ja, ja.
Also wenn ich jetzt zur Polizei gehe und sage, David hat mich Arschloch genannt, dann passiert ja nichts.
Doch, die lachen nicht aus.
Ja, okay. Aber es passiert nichts. Also es werden meine Rechte nicht gewahrt und es wird kein Strafverfahren eröffnet, damit du dann irgendwie deine gerechte Strafe dafür kriegst.
Ja. Ja, da hast du recht.
Ja, wenn man es von der Seite aus betrachtet, ist natürlich doof, dass Beamte da eben bessere Möglichkeiten haben, sowas durchzusetzen. Vielleicht der Beleidigungsparagraf.
Ja,
so.
Weil du das gerade so kurz am Rande aufgemacht hast. Jeder, der sich Feuerwehrleuten, Rettungskräften und allen anderen Leuten, die letztendlich nur Leuten helfen, irgendwie in den Weg stellt, die anspuckt, die verprügelt oder die beleidigt, gehört einfach geteert und gefedert. So, ich möchte diese Standardstrafe wieder ein.
Dass du auch direkt bei verprügelt warst. Wir waren bei Beleidigung. Und du bist direkt voll verprügelt.
Ja, das scheint ein Riesenproblem zu sein. Gerade für Rettungssanitäter scheint das ein Riesenthema zu sein.
Okay, war mir nicht klar. Mach das nicht.
Ja, mach das nicht.
Mir ist halt auch nicht bekannt, dass es beim Deutschen Roten Kreuz oder Johanniter, ich weiß nicht, wer die Krankenwagen mehrheitlich stellt, dass es dort irgendwie rechte Netzwerke geben würde oder irgendwie sonstige Gruppen, die Probleme
machen. Oder dass in deren
Gewahrsam
halt Menschen in deren Gefängnissen verbrennen oder so, ne? Also.
Ja, Auch das, also jetzt ist mir...
Also nicht mal in Sachsen beim Roten Kreuz.
Machtmissbrauchfälle. Mir wäre neu, dass das Rote Kreuz Gefängnis hat, aber wenn es das Gefängnis hätte, dann in Sachsen.
Nein, aber nicht mal in deren sächsischen Gefängnissen würden Menschen sich einfach spontan selbst entzünden. Bei der Polizei passiert sowas schon mal.
Ja, aber das Rote Kreuz hat halt keine Gefängnisse.
Ja, ist doch egal.
In denen du dich spontan selbst entzünden kannst. Gut, denn also wenn ich als Rettungssanitäter jemanden halt hops nehmen wollen würde, wäre Selbstentzündung halt ein denkbar schlechter Weg, wenn ich möglichst wenig Fragen gestellt haben möchte. Die haben da andere Sachen, hat die Polizei halt nicht, das ist der Unterschied.
Also du meinst so, die
Polizeifälle ist eigentlich
sehr viel niedriger?
Nö, ich glaub nicht. Ich glaube, wenn du als Rettungssanitäter arbeitest, dann ich glaube nicht, dass es da irgendwie strukturelle Probleme gibt an Menschen, die gerne irgendwie Machtmissbrauch begehen und irgendwie Leute töten. Das
wäre jetzt
Einzelfälle
gibt es
ja, die sind dann ja auch. Ja, aber gibt ja irgendwie Einzelfälle von, sei es irgendwie Krankenpflegern, Rettungssanitätern, Ärzten
aber
und Ähnlichen, die ja gerne mal irgendwie Patienten töten. Und
wir müssten hier vielleicht der Polizei mal, also anhand dieser Einzelfälle Rettungspflege, könnte man vergleichen, was bei euch Einzelfälle sind und dann vielleicht einfach mal die Häufigkeit des Vorkommens. Die Rettungssanitäter haben Einzelfälle und ihr nicht.
Von denen wir halt wissen, ne? Also das ist jetzt dann auch die Frage. Also
ja, aber ich sehe jetzt keinen Johanniter
jede Woche.
Sag mal,
so hätte die Polizei auch so gut aus, ja.
Ich sehe jetzt keinen Johanniter jede Woche in der Pressekonferenz stehen und sagen, ja, wir haben wieder Einzelfälle gehabt diese Woche, 10.
Ja, das siehst du ja nicht, weil du einfach keine Fragen gestellt werden, weil wenn halt in einem Gefängnis jemand auf einmal tot ist, dann stellen Menschen Fragen.
Ja.
Führt nicht unbedingt zu Konsequenzen, aber es werden erstmal ein paar Fragen gestellt. Wenn eine Leiche aus dem Krankenwagen rausgeholt wird, dann werden viel, viel weniger Fragen gestellt. Vermutlich halt gar keine so richtig.
Bestimmt ist erstmal ein riesen Formularskrams, den man ausfüllen muss. Und wenn das immer in deiner Schicht vorkommt, kommt das auch irgendwann ans Licht, aber...
Ja, gut, wenn du natürlich jeden Patienten, den du hast, dann irgendwie hops nimmst, dann ist es halt doof, aber...
Heute keinen Krankenwagen gerufen, der Christian hat Schicht.
Ja, also ich glaube, das dauert, bis das auffällt irgendwie.
Ja, da gab es ja so 2-3 Fälle, habe ich jetzt im Kopf, in den letzten irgendwie 50 Jahren. Es gab da diesen einen großen Fall in so einem Altersheim, wo der eine Pfleger da irgendwie reihenweise quasi die Betten geleert hat. Das hat Monate gedauert, bis da mal was aufgefallen ist.
Ja. Und der hat es richtig doll gemacht.
Ja.
Also, ne, das war jetzt nicht, dass der da mal ab und zu mal irgendjemanden getötet hat, sondern der hat das halt ziemlich, ziemlich viel gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, das waren ja Dutzende an Menschen.
Ja, irgendwas knapp an die 40 Opfer habe ich gerade im Kopf, aber da bin ich jetzt nicht sicher, aber sowas.
Ja, und hätte der das jetzt alle 2 Monate mal einen, dann wäre es wahrscheinlich nie aufgeflogen, ne, weil dann passiert halt. Gut.
Gehen wir zurück zu Betsy.
Wie auch immer wir jetzt aus Beamtenbeleidigung in den True Crime Podcast gelandet sind.
Ja, machen wir eigentlich nicht. Wir machen ja nur Fiction Crime.
Verbrechensturbine.
Ja, wir haben viel Crime, aber halt alles Fiction.
Ja.
Genau. So, jetzt kommt es zu dieser absurden Situation, dass diejenige, die gerne gefehlt werden muss, eben ihre Königin davon zu überreden muss, dass sie das auch tut. Ne?
Kann man das nicht selber?
Unklar.
Oder ist das dann so ein, weil man. Wäre jetzt vielleicht der erste Weg, das rauszuprobieren. Problem wäre nur, jetzt weiß man nicht, ich bin jetzt nicht so firm in allen irgendwie Religionen, die unterwegs sind, wenn jetzt die Vampire aus einer katholischen Erzählung herauskommen, wäre das dann halt doof, weil dann hätte sie kein Jenseits mehr und so.
Ja, bei den Protestanten ist auch doof und ich hätte jetzt halt gesagt, okay, wir befinden uns in den Staaten, Vampiren kommen aus meinem Verständnis halt generell aus einem quasi, also sind ein christliches Narrativ im weitesten Sinne. Also ich würde jetzt schon sagen, okay, nee, Selbstmord ist schlecht, wenn es um das Kommen in den Himmel geht.
Vampire, vielleicht ist es aber besonders, das wird nicht, ich dachte jetzt, es ist vielleicht also andersrum bei Vampiren, weißt du, wenn jetzt Vampire müssen alles andersrum machen, in den guten Zustand zu kommen.
Unklar, sie will halt, dass Betsy das macht, Betsy zögert und zaudert, Tina bietet ihre Dienste natürlich sofort an und sagt, ja, ich mach das wohl gern, die ist auch so eine leichte Psychopathin, ehrlich gesagt, aber nee, dann sagt Betsy, nee, ich wurde gefragt, ich mach das auch und der letzte Kicker gibt ihr Sarah dann dadurch, dass sie sagt, ne, also du weißt auch, wenn du mich umbringst, gehört dir mein ganzes Zeug und ich habe super viele Hermes-Schuhe und Taschen und Klamotten und so. Und dann sagt sie, okay,
warum ist es jetzt wichtig, dass Betsy das macht? Also warum können die nicht...
Weil sie ist die Königin.
Jetzt wird's wirr.
Nein, das ist doch die ganze Zeit schon hier wichtig.
Es ist ihr wichtig, dass sie gefällt wird, das verstehe ich ja. Und jetzt.
Nein, es ist ihr auch wichtig, dass Betsy das macht. Von Anfang an will sie, dass Betsy das macht.
Okay. Ja, ich dachte halt eher, das war ihr wichtig, weil das die einzige Person ist, bei der sie jetzt sagen kann, da habe ich irgendwie einen Winkel, über den ich dich quasi in die Verantwortung ziehen kann. Aber wer es am Ende macht, ist egal. Aber scheinbar nicht.
Nee, scheinbar nicht. Also, auf jeden Fall ist das dann halt der Kicker, der Betsy über die Kante bringt und sie sagt, alles klar, Tina, gib mir mal das Stuhlbein. Na, das wird noch kurz irgendwie mit dem Taschenmesser angespitzt. Und dann wird das auch sofort instantan vor Ort veranstaltet. Betsy gibt sich, die konzentriert sich richtig, die fokussiert sich und gibt sich richtig viel Mühe, was direkt dazu führt, dass dieses Stuhlbein nicht nur durch Sarahs Herz geht, sondern inklusive durch den Schrank dahinter und sowohl also die Vampirin, den Schrank und die Holzpaneele dahinter zusammennageln. Dann passiert das, was uns bis jetzt noch gar nicht beschrieben worden ist, aber wir haben auch noch nie eine Fehlung erlebt. Tatsächlich zerfällt die Sarah jetzt zu Asche. Mhm. Bleibt also ein kaputter Schrank, der an die Holztäfelung dahinter genagelt ist. Und tatsächlich ist es jetzt so, während Sarah da vor sich hinstirbt, guckt Marie zu, bedankt sich dann bei Betsy und löst sich auf. Jetzt sind alle ganz abgelenkt und verwirrt. Betsy ist ganz durcheinander und kommt wieder mal mit ihren Emotionen nicht klar. Also zum einen hat sie jetzt jemanden gefällt, das findet sie schlimm. Zum anderen, auf der anderen Seite war es aber der Wunsch der Gefällten, was ja irgendwie gut ist. Und sie hat jede Menge neue Schuhe, was auch gut ist. Mhm. Und jetzt dann ärgert sie sich darüber, dass sie für Schuhe alles tut, also auch Leute fällt. Und alles ganz, ganz schwierig. Also macht sie die Reaktion, die sie immer macht, wenn es emotional schwierig wird, sie geht ins Bett.
Ja.
Wer sich jetzt als richtiger Arsch entpuppt, ist Sinclair. Sinclair bleibt bei Betsy und nutzt jetzt ihre emotionale Schwäche aus. Ne? Also die war ja eigentlich noch wegen der, wir sind jetzt verheiratet, ich bin jetzt auch König und wir sind für immer verheiratet. Immer bedeutet hier übrigens in diesem Zusammenhang die Unendlichkeit. Nein, Scheidung.
Außer jemand stirbt.
Außer jemand stirbt und Scheidung gibt es in unserer Welt nicht. Deswegen war sie auf den sauer. Naja, und jetzt.
Aber das mit dem Sterben ist doch ein valides Ding.
Ja, schon. Aber auch wenn Betsy doch relativ regelmäßig irgendwen umbringt, sehen wir, also ist es jetzt nicht sehr zu erwarten, dass sie demnächst Sinclair fällt. Auf jeden Fall nutzt er das jetzt aus, tröstet sie halt und dann haben sie halt Tröste-Sex. Mhm. Macht beiden Spaß, finde ich auch super. Nur wieder mal für Betsy weird und sie nimmt sich auch ganz, ganz fest vor, das ihm irgendwann zu sagen. Immer wenn die Sex haben, dann kann sie halt seine Gedanken lesen. Weil sie specialig ist.
Oh.
Steht übrigens auch im Buch der Toten.
Also hätte er es wissen können.
Nee, da sind die noch nicht. Das wissen die jetzt noch nicht.
Ach so. Ah, okay. Das ist auf so vielen Ebenen übergriffig, was da gerade passiert.
Ja,
aus allen Richtungen.
Ist schon eigentlich beim Lesen merkt man es nicht so, aber das ist schon alles extrem übel.
Also halt so, dann denkst du so, okay, er ist ein Arschloch, er nutzt das halt irgendwie aus und dann siehst du so, ja, aber die haben auch beide irgendwie Spaß. Dann denkst du, ja, na gut, vielleicht dann doch nicht so schlimm. Und dann, aber ich kann auch noch seine Gedanken dabei lesen. Okay, doch wieder. Aus der Richtung jetzt auch.
Ja, naja, und irgendwann, also irgendwie, ne, dann sind sie fertig, dann kuscheln sie halt noch ein bisschen und sie überlegt, wie sie ihm das jetzt sagen soll. Und über diese Überlegungen hinein geht halt die Sonne auf, was halt zu ihrer instantanen Bewusstseinsverlust, aka Schlaf, führt.
Ja.
Ja, dann, als die Sonne wieder untergeht, wacht sie auf und bekommt den Anruf, den aufmerksame Leser eigentlich die ganze Zeit schon erwarten. Denn da ist ihr Chef am Telefon. Wir erinnern uns, die arbeitet ja eigentlich immer noch in einem Schuhgeschäft.
Ach ja. Ja, jetzt wird sie gefeuert.
Da war sie jetzt seit Wochen nicht. Und ja, dann sagt er jetzt, was ist los? Sie haben verschlafen. Kommen Sie, schwingen Sie Ihren Arsch her. Mhm. Ja, dann macht sie halt in ihrem Chaos-Stil sich irgendwie vom Acker. Mhm. Und ja, dann passiert natürlich, was passieren muss. Ne? Also der hat sie jetzt nur kommen lassen, um sie zu feuern.
Ja,
ja, und
muss man halt, ne? Also
muss man? Kann man nicht übers Telefon feuern?
Nee, also die muss nicht persönlich da sein, aber du musst ja der Person einen Zettel geben.
Hm. Ja, davon wird uns jetzt hier nicht berichtet. Also Mr. Mason, ihr Chef, begründet das mit ihrer Unzuverlässigkeit und dann rutscht ihm aber es ist so ein bewusstes Rausrutschen, ne? Das kennt man, das kennst du bestimmt, wenn Leute so halblaut Dinge sagen in der absoluten Gewissheit, dass du das hörst, aber sie halt noch plausible beneiden können, dass sie das eigentlich nicht sagen wollten. Ja, und dem fällt jetzt sowas raus wie, es war von Anfang an keine gute Idee, aber ich dachte, die Königin weiß, was sie tut.
Aber was wusste sie jetzt nicht, was sie tut? Also was?
Das hat nicht die Reaktion erzeugt, die ich dachte, dass sie sie erzeugt.
Ja, weil ich jetzt nicht weiß, was sie denken, was sie hätte wissen müssen.
Mr. Mason ist ein normaler Mensch. Wieso weiß der irgendwas von der Vampirkönigin?
Oh.
Also ich habe hier stehen, Mr. Mason weiß was von ihrem Nebenjob als Königin. Dann so reagiert sie jetzt auch so irgendwie, hä, was ist hier los, wieso weißt du was? Und er fängt dann lässt er halt die Maske fallen und so, eure Majestät haben doch Besseres zu tun, als Schuhe zu verkaufen. Was soll denn die Scheiße hier? Und dann machst du, dann tauchst du halt eh nicht auf. Also aka, ich kann auch nicht planen. Was soll denn das? Ja, und dann, hä, wieso was? Wieso weißt du das? Oh Mann, ich dachte, du wüsstest irgendwas. Ich werde als Schaf gehalten, Mann, von einem anderen Vampir. Das ist ja eine.
Das ist ein Schaf.
Das ist die bestmögliche Variante, wie Vampire sich ernähren können. Die, so macht Sinclair das auch. Er wurde ja mit drei Frauen zusammen, mit denen er regelmäßig Essensorgien hat. Und Mr. Mason scheint das halt für einen weiblichen Vampir zu machen. Und Schaf ist aber die abfällige Variante, also Bezeichnung. Es gibt die quasi positive Bewertung, da sagt man sowas wie Lebensgefährte oder so. Und dann die abfällige ist halt, ich halte mir halt Schafe, also Haustiere.
Okay, ja.
So, jetzt ist sie gefeuert. Ist irgendwie schockiert davon, dass ihre zwei, also sie hat ja immer noch verzweifelt versucht, so ihr altes Leben irgendwie weiterzuführen und dann halt hat sie dieses komische parallele Vampirkönigin-Leben und die, dass diese Welten jetzt ineinander greifen, findet sie jetzt richtig scheiße. Stürmt er halt raus, ist sauer, dass Mr. Mason sie quasi verraten hat, weil wenn er schon ein Untertan ist, dann soll er auch machen, was ich sage, ne? Ist dann so ein Gedanke, der da hochkommt. Und also gefeuert ist sie jetzt. Und brabbelt da so für sich hin, stöpft halt so genervt übers Parkdeck. Und auf dem Parkplatz trifft sie jetzt Monika. Monika haben wir schon kennengelernt. Das war die andere Vampirin, die auch mit Sarah aufgetaucht ist. Also auch so eine Fremdland-Vampirin, die irgendwie ihre Huldigung aussprechen wollte. Und das war die Nette von den beiden. Also Sarah war ja immer die Zickige und Monika war die Nette. Und ja, die merkt jetzt halt, dass die Königin irgendwie schlecht drauf ist. Und die sagt halt, pass auf, ich habe die beste Medizin dagegen. Wir gehen jetzt Dancen, ab in meinen. Ich habe mir gehört übrigens ein Club, also lass uns dahin. Ja, das ist natürlich eine Gelegenheit, die nimmt Betsy wahr, steht sie drauf, wird sie gut. Sie fahren jetzt also in den Club, der heißt Scratch und das weiß Betsy vorher nicht, aber das ist ein Vampirclub. Also einer, der dezidiert für Vampire ist, ne? Da bekommt man dann irgendwie so Blut on the Rocks und so. Und ja, in der Autofahrt heult sie sich jetzt halt aus, ne? Also jammert jetzt Monika so komplett einmal die Ohren voll mit allem, was irgendwie ätzend ist. Ich habe irgendwie eine Vampirin-Gift irgendwie. Jetzt ist das Kind, das in meinem Schlaf immer gespukt hat, weg. Ich hatte mich doch gerade an die Kleine gewöhnt. Alle wollen ständig irgendwas. Ich habe meinen Schuhverkäuferjob verloren. Alles ist anstrengend und bäh und doof und bla. Und ja, ne? Und dann kommt wieder hoch, dass die Stiefmutter schwanger ist und alles ist doof. Ja, mittlerweile sind die halt im Club angekommen und sitzen halt an der Bar und die Betsy jammert halt weiter und irgendwann hat Monika keinen Bock mehr und der platzt der Kragen und dann bricht es halt aus ihr raus und du hast Sinclair nicht verdient und hör auf rumzuheulen, die ganze Scheiße, was bist du denn für eine beschissene Königin? Ich wusste schon, warum ich dich wählen wollte.
Okay.
Ja, stellt sich also raus, dass Monika die graue oder schwarze oder böse Eminenz im Hintergrund war. Also, ist diejenige, die jetzt gerade noch Vampire getötet hat. Sie ist diejenige, die die Blade Warriors mit Informationen und mit Geld versorgt hat. Sie ist übrigens die Halterin von Mr. Mason. Deswegen war sie auch auf dem Parkplatz. Und ja, Betsy, really bad news. Du bist jetzt gerade in meinem Club. Hier sind meine Leute. Und das, womit ich dir gleich wähle, ist mein Stuhlbein. Also tatsächlich ist es jetzt so, dass irgendwie alle Angestellten und Gästevampire jetzt Betsy ergreifen und Monika jetzt schon mal das Stuhlbein spitzt, um sie jetzt eben zu fällen. Weil sie sich verspricht, davon die nächste Königin zu werden, also ne, ist ja im Prinzip das, was Betsy passiert, so von außen, wenn man diesen ganzen Prophezeiungskladderadatsch nicht kennt, dann ist sie einfach nur Chefin geworden, weil sie den alten Chef umgebracht hat. Und das ist halt genau das, was Monika jetzt denkt und vorhat. Und Betsys Reaktion auf das Ganze ist so, boah, das brauchst du alles überhaupt nicht. Wenn du Sinclair haben willst, dann hier ist er halt, nimm ihn dir halt, ist mir doch egal. Und wenn du Vampirkönigin sein willst, dann viel Spaß damit, ich hab keinen Bock auf die Scheiß. Dann erklärt Monika ist, dass das hier so nicht funktioniert. Das läuft so, ne? Die sagt halt, literally, das läuft so nicht. Kannst du das nicht einfach abgeben? Du verstehst gar nicht. So musst du halt gefehlt werden. Es geht nicht anders. That's the game. So läuft das, ne? So in den Arbeitsanweisungen festgelegt. Ja, oh, Betsy wieder Gegenrede, Rumjammer, was soll die Scheiße und so weiter. Und ja, irgendwann halt hat Monika halt wieder, verliert wieder die Geduld, ne? Die ist eh total genervt von Betsy, also ihrer ganzen Art. Und fällt sie halt einfach. Und damit ist Betsy tot.
Okay, das ist...
Schon wieder.
Nein, ist sie nicht.
Sie ist gefällt,
ah,
Mann.
Ah, die ist tot. Ja, aber das passiert ihr wahrscheinlich ständig.
Das ist ihr noch nie passiert.
Aber dann ist sie nicht, die ist nicht wirklich tot.
Ja, okay. Vielleicht habe ich zu oft erzählt, wie special die ist. Tatsächlich, als aufmerksamen Leser fällt uns jetzt auf, dass nicht beschrieben wird, dass sie sich instant, so wie wir das vorhin mit Sarah hatten, quasi in Staub verwandelt.
Außerdem, unabhängig davon, ob du sagst, dass sie jetzt so special ist oder nicht, es ist halt die Heldin des... Buche.
Ja, eine ganze Reihe ist nach ihr benannt, die kann nicht in, was, wo sind wir, Buch 2 tot sein?
Buch 2.
Du hast recht, die ist natürlich nicht tot, aber jetzt lassen wir meine Dramatik. Denn jetzt tauchen all unsere geschätzten Freunde auf, die haben den Vampir-Alarmglocken sind irgendwie losgegangen und ja, Sinclair ist da, Tina ist da, alle sind da, selbst Jessica und der Doktor sind da. Tauchen jetzt alle in dem Club auf. Die schaffen es jetzt, die haben auch noch Gefolge mitgebracht. Also die schaffen es im Handumdrehen, irgendwie die Gruppe um Monika quasi entweder umzubringen oder halt sicherzustellen. Und ja, also es gibt so einen kurzen Kampf und ne, gewinnen die halt sehr schnell. Und dann stehen auf einmal Sinclair, Bessys Leiche, also im Arm. Und alle stehen um sie rum, alle sind höchst schockiert, alle sind sehr sauer und traurig und alles zugleich. Und alle heulen im Prinzip.
Ja.
Tatsächlich kam die Kavallerie hier nur wenige Sekunden zu spät. Und ja, jetzt, ne, Szenerie ist also, Sinclair hält Betsy in den Armen und dann kommt Mark, der Arzt, und sagt so irgendwie, ja, aber so können wir sie nicht lassen. Zieht diesen Flock raus und Betsy wacht einfach wieder auf.
Das ist praktisch.
Du hattest natürlich recht, ne, sie ist nicht gestorben. Alle sind total erschrocken. Und die Einzige, die es schafft, auf diesen Schock, also auf Betsys Aufwachen mit dem Spruch, was heult ihr denn hier alle so, ihr Weicheier? Die Einzige, die darauf überhaupt reagieren kann, ist Jessica. Alle anderen sind quasi wie versteinert. Und die macht halt so einen Impuls-Kuschelattacke quasi und springt auf Betsy, die immer noch in Sinclairs Armen hängt, irgendwie drauf, weswegen dann alle umfallen und durch die Gegend purzeln, und das löst dann irgendwie den Zauber. Ja, Betsy ist halt special, können wir wieder nur festhalten.
Ja.
Und ja, jetzt ist halt die Situation, und die ist jetzt auch total sauer auf Monika, weil, Zitat, warum hast du mein T-Shirt kaputt gemacht? Und ne, das ist sie jetzt sauer, und die wird halt gerade von Tina in Schach gehalten, die Monika. Naja, und dann beschließt Betsy halt, ihr den Flock zurückzugeben in ihr Herz, woraufhin sie halt sofort tot ist und sich auf...
Ja.
Ne, jetzt hat sie auch so ein bisschen Flock-Übung.
Mhm.
Monika ist jetzt Geschichte, kommt nie wieder zurück. Das Günstige an dieser Situation ist, dass sie ja jetzt, dadurch, dass sie Monika getötet hat, in ihrem Club stehen. Woraufhin auch alle von den Vampiren, die sie vorhin festgehalten haben und jetzt noch leben, jetzt ihr zur Loyalität verpflichtet sind, blablabla, waren sie vorher eh schon, jetzt aber noch direkter. Ja, und mit irgendwie den Worten, ah cool, jetzt habe ich ja einen Club. Ist Betsy mit der Situation fertig, ne? Alle sind erleichtert, alle sind happy, Betsy geht's ja auch gut. Und in diese Hochstimmung schafft es jetzt Sinclair, sie aber wieder sauer zu machen, indem er ihr eben sagt, ja, und genau um sowas zu verhindern, ziehen wir jetzt bei dir ein. Und mit wir meine ich alle. Also auch mein ganzes Gefolge und irgendwie hier die Frauen, mit denen ich jeden Tag schlafe, um zu trinken, die ziehen jetzt auch alle bei dir ein. Und jetzt ist Betsy wieder sauer. Und mit den Worten, ich wusste doch, dass von Sex mit Sinclair nichts Gutes kommt, ist das Buch zu Ende.
Was?
Ja, die Story ist vorbei.
Hä?
Wir haben ja aufgelöst, wer der Bösewicht ist. Ne? Monika war die ganze Zeit hinter allem. Der Böse wurde kurzerhand exekutiert. Betsy ist um einen Club und
aber
diverse
Schuhe reicher. Aber die war ja nicht die Blade Warriors und so.
Doch, das war alles die. Habe ich auch erzählt.
Okay, habe ich nicht mitgekriegt.
Ja, da bin ich ein bisschen schnell drüber gegangen. Also die Monika steckte hinter allem.
Okay. Naja, das war...
Naja.
Das ging ja schnell.
Ja, das ging jetzt tatsächlich erstaunlich schnell.
Ja.
So, wenn du jetzt nochmal die letzten Wochen, den Jahreswechsel und all unsere Gelaber und das, was ich dir über die Geschichte erzählt habe, Revue passieren lässt.
Ja.
Ist das witzig oder bin ich einfach nur schief gewickelt, dass ich das extrem witzig finde?
Nein, es ist witzig. Man muss halt nur die ein oder andere Stelle, die sehr, aber es soll wahrscheinlich auch witzig sein, ne? Also da ist schon.
Das ist ja auch witzig geschrieben. Das ist ja die ganze Zeit, du hörst halt die ganze Zeit die Sex in the City Stimme in deinem Kopf.
Also wenn man das jetzt auf einer Beziehungsebene lesen würde, dann wäre es halt schon, uiuiuiui, das ist problematisch. Uiuiuiui, das ist aber, ich weiß ja nicht, aber das,
Hier ist tatsächlich einiges problematisch, also so quasi, also Intimität muss offensichtlich in diesen Büchern nicht so 100% konsensual sein, zum Beispiel, um mal ein Problem zu nennen.
Ja, genau. Und also auch sonst, die Beziehungsdynamiken sind, sagen wir mal, naja, gesund ist was anderes.
Ja.
Aber da muss man dann halt, also das muss man dann halt in dem Kontext halt sehen, dass es halt nicht, es ist kein Beziehungsratgeber, es ist nicht dafür da, ernst genommen zu werden.
Nee, das nicht.
Und dann, doch, ist schon witzig.
Gut.
Also es ist auch nicht viel da, wo man jetzt sagen kann, oh, ey, wir müssen da mal mehr drüber reden, weil das jetzt auch keine literarischen Meisterwerke sind. Und,
nee, das stimmt.
Und so, ne? Aber es ist halt witzig, es ist eine irgendwie absurde Geschichte. Jeder, der da mitmacht, ist immer wieder absurd. Irgendwie, wir haben so die Kleinkindkönigin und so weiter.
Was ich halt super cool finde, die extrem konsistent geschrieben ist. Also es ist nicht so, dass dieser Gag mit Schuhen oder dem Versprechen von Schuhen kann man sie halt zu allem bringen. Das hat ja Potenzial, so ein One-Timer zu sein, ne? Oder in Buch 1 vorzukommen und dann vergisst man das aber, wenn man jetzt andere Dynamiken hat. Und die Autorin zieht das halt aber komplett durch. Es kommt halt einfach immer und immer wieder. Und das finde ich halt schon cool.
Ja, es ist auch, das hast du ja ganz oft, dass du jetzt einen Charakter einführst und sagst, okay, der ist irgendwie, keine Ahnung, der ist super naiv und der ist oder ein bisschen dümmlich oder eben, der hat so Kleinkind-Wutanfälle, wie Betsy das hat. Und dann machst du das so in den ersten 20 Minuten oder im ersten Teil des Buches so zum Reinkommen und dann zur Mitte hin, wenn halt irgendwie ernsthafte Plots passieren, dann sind diese Traits halt komplett weg und
ja.
Es wird voll irgendwie rational und klug und durchdacht gehandelt, das Problem gelöst und dann zum Ende nochmal irgendwie wieder so ein Schuhe-Ding gemacht. Aber das passiert ja nicht, ne? Sondern es ist
einfach immer da, ja. Ja. Also
immer da und
schon so ganz cool.
Es wird halt durchgezogen. Es kommt auch nicht dieser Punkt, wo es dann ist so, ah ja, okay, jetzt sollte ich vielleicht diesen Königin-Job ernst nehmen.
Ja.
Passiert ja einfach nicht.
Nee, passiert einfach nicht. Also auch die nächsten Bücher nicht, so viel kann ich schon mal spoilern.
Ja.
Gut, dann
alright.
Haben wir's?
Dann haben wir das auch geschafft. Ja, war unterhaltsam.
Ja, ist ein bisschen kurz das geraten, geht dann die letzte Folge.
So schnell offen.
Ja, das ist auch.
Naja, was willst du tun?
Naja.
Ja, ist halt so.
Ja,
wir reden über irgendwie, wir haben über problematische Dinge heute gesprochen oder gesagt, naja. Und ich dachte mir, das passt dann auch jetzt ganz gut. Wie moderiert man ernste Themen ab, wenn man gerade keine Lust drauf hat?
Naja,
machst du nix.
Themenwechsel, okay. Ja, unser Themenwechsel ist jetzt, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche mit einer frischen neuen Geschichte.
Haut rein. Ja, so wird das wohl sein. Ich weiß es nicht.
Ja, weißt du, was das Schlimme ist? Ich auch noch nicht. Aber bis nächste Woche.
Ja, gut. Hättest du jetzt nicht sagen müssen. Ja, macht es gut. Irgendwas wird passieren.
Ciao.
Bleibt gespannt.
Gefällt dir unser Podcast? Empfehle die Erzählturbine in deiner Community.